Hallo zusammen und grüezi miteinander. Einmal mehr zum Podcast Himmel auf Erden. Wieder mit dabei ist die Jele Daniela Mailänder und der Michael Michi Kirgis. Schön seid ihr mit mir hier auf der Alm oder Alpen.
Es ist so schön mit dir hier auf dem Berg zu sitzen, Bobby. Das ist schön.
1260 Meter, da kriegt man schon ein bisschen Probleme mit dem Atmen, wenn man hier hochläuft, oder? aber wir möchten heute diese Klammer, die wir aufgetan haben, möchten wir schließen. Wir haben über Friede gesprochen, Shalom, also Friede, der viel mehr ist als nur einfach Abwesenheit von Krieg, sondern eben auch dieses Ganze, dieser Groß-Shalom Gottes, der alles durchdringt. Und heute kommt die Zwillingsschwester davon, die Gerechtigkeit, mit dem möchten wir die Klammer schließen. Wie gesagt, Jele ist bei mir. Jele, du bist Hobbysportlerin, du bist Fresh-Ex-Meisterin, du bist Kunterbund-Pilotin. Und was ja viele nicht wissen, ist, dass alle deine Predigten und Vorträge draußen im Freien entstehen. Hat mir jemand so vorgelogen. Weiß nicht, ob das stimmt.
Es ist nicht gelogen, ne? Es ist tatsächlich so. Der Großteil meiner Vorträge und Predigten entsteht draußen. Also verschriftlichen tue ich dann schon irgendwie im Arbeitszimmer, aber genau, sonst passiert das draußen und auch total gerne. Ich habe da einfach am meisten irgendwie Luft zum Atmen und dann kommen die besten Ideen so, ne?
Also gestern sind wir noch laufen gegangen, miteinander so und da ist wahrscheinlich bei dir auch, du hast gar nicht zugehört, wenn wir geredet haben. Du hast deine Predigt geschrieben.
Ja, weißt du, Bobby, das ist bei mir kein Problem. Ich kann das einfach gleichzeitig machen. Ich unterhalte mich mit dir und gleichzeitig läuft der Film für den nächsten Vortrag. Nee. Ja. Natürlich war ich ganz auf unser Gespräch fokussiert. Ja, wo denkst du hin?
Schön. Ja. Und da ist auch der Michi dabei. Ich freue mich immer wieder mit dir, weil es mit dir ist es immer wieder lustig. Du bist, ich habe mir aufgeschrieben, du bist Blueskönig, du bist Job-Jongleur, weil du viele Jobs hast und du bist Lachgranate, weil das so eines deiner Markenzeichen, deine Lache.
Ja? Genau.
Also ich habe von deiner Frau gehört, die hat keine Angst, dich in einer großen Menschenmasse zu verlieren, weil die dich nicht immer sieht, aber die dich immer hört.
Genau.
Also sie findet dich.
Ja, genau.
Michi, lach mal! Und dann findet man dich. Vielleicht hat man das auch schon gehört beim Podcast ab und zu, wie du da ein bisschen aus dir ausbrichst. Und es hat dir auch schon ganz üble Stunden beschert, weil ich habe gehört, dass du ja, dass du dann in deiner Schulzeit, du wirst aus dem Klassenzimmer ausgeschlossen wegen deinem Lachen. Das ist ganz übel.
Ja, es war nicht so übel. Ich habe nicht so darunter gelitten. Es war schon lustig. Ich hatte einen Mitschüler, Mehmet. Und wenn der gelacht hat, konnte ich nicht lachen und dann mussten wir immer gemeinsam vor die Türe und und wie so ist, wenn du dir das Lachen verhalten
willst.
Wenn
man nicht
darf. Ja, und dann ist das Kleinste ist dann so lustig und dann mussten wir immer wieder vor die Türe und so. Aber das war eigentlich nicht so dramatisch. Also ich habe nicht darunter gelitten, aber es war sicher für die Lehrperson ein bisschen mühselig. Aber es gibt auch ganz schöne Erlebnisse, so Fun Facts.
Zum Beispiel?
Ich war in Sheffield mit einer Pastorengruppe. Wir haben da so Gemeinden besucht und waren in einer Konferenz und dann sind wir etwas trinken gegangen. Und da hatte ich ein Lachfleisch mit einem Kollegen und am Schluss hat die ganze Bar, alle Leute haben da mitgelacht, so wie es so Videos gibt. Und dann ging der Rest des Abends ging aufs Haus. Wir mussten nichts mehr zahlen. Ja, für uns.
Das ist deine Strategie.
Der fand das so cool, dass jetzt die ganzen Leute da Freude haben. Das fand ich super.
Nein, ich lach mir ein Glas Bier gratis. Ist das nice?
Ja, das war wirklich cool.
Aber du hast auch wirklich ein schönes Lachen. Ja, das ist so ansteckend. Das war wirklich Freude. Ja, das ist cool.
Ich gehe jetzt nur noch mit dir was trinken. Guten Tag, ich hätte gern ein Glas Wein. Und übrigens, ich habe Michi dabei. Ja, ist gut. Ist bezahlt. Geht aufs Haus. So nice. Du bist aber auch schon aus dem Klassenzimmer rausgeflogen.
Ja, ich habe
Frau ehemals Böhm.
Ich habe die komplette Oberstufe des Gymnasiums komplett im Religionsunterricht verpasst. Ich bin auch dauernd rausgeflogen.
Deshalb hast du Theologie studiert.
Ja,
das ist
genau,
Kompensation.
Das ist direkt übergegangen. Religionsunterricht verpasst. Ich glaube, ich habe sogar das Abi. Wie war denn das? Habe ich noch das Abitur sogar in Religion auch? Ich wurde da abgefragt. Ich keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, aber irgendwie der Religionslehrer und ich, wir konnten miteinander und ich hieß eben mit Mädchennamen Röhm und die Alliteration war so schön. Da stand der morgen schon früh irgendwie mal hin, am Anfang der Stunde und so, Röhm, raus! Der hatte auch das entsprechende Volumen, ne? Da war die Röhm wieder draußen gestanden. Also ich weiß, ich habe nicht gelacht. Irgendwie konnten wir theologisch nicht miteinander. irgendwie waren wir uns nicht so einig.
Und ich bin
dann,
sicher, der Michi, der hat sich sein Abi hingelacht.
Er lacht.
Guten Tag, Herr Gierges, jetzt mal zur Prüfung. Und sag, ja gut, ist da sehr ist bestanden.
Passt.
So sympathisch.
Wir haben ja Gegenstände mitgebracht, wir haben Zitate mitgebracht. Das ist so, wie wir uns vorbereiten, gegenseitig ein bisschen überraschen. Ich habe auch einen Random Fact mitgebracht. Der ist heute mal ausnahmsweise nicht ganz so random, weil der hat mit Gerechtigkeit zu tun. Wir sind im Thema Gerechtigkeit auf Erden, Mind the Gap. Und ich habe einen Fact mitgebracht und das heißt... 6 Personen, würde man die ganze Weltbevölkerung auf ein Dorf, das ist immer dieses spannende Experiment, Gedankenexperiment, auf ein Dorf zurecht schrumpfen und dann hätten 6 Personen von diesem 100-Personen-Dorf hätten 59% der gesamten Weltbevölkerung.
Das ist krass, ja.
Das ist krass.
Ja, das ist
und
krass.
Wir drei gehören da wahrscheinlich dann nicht dazu. Ja. Obwohl ich das Gefühl habe, jetzt gerade wir als Schweizer, wir gehören zum reichsten Prozent der Welt. Also wir sind da schon eben immer ein Teil. Also weil ich hier sitze, gibt es Ungerechtigkeit auf der Welt. Ich bin immer mit ein Teil von dieser ganzen Ungerechtigkeit. Mhm. Jele, du bist mit diesem Mind the Gap gekommen. Warum Mind the Gap beim Thema Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit?
Mind the Gap. Ich habe es tatsächlich sogar mitgebracht. Als Bild.
Ich habe ja Mind the Gap.
So, Mind the Gap.
Wie ist das? Ist das in
England,
in der U-Bahn,
oder? England, genau. U-Bahn, ja. Ne, wenn du mit der U-Bahn fährst in London, dann hast du immer dieses Mind the Gap. Diese beachte die Schwelle, beachte diese Lücke, ne, zum Einsteigen. Ich war letzte Woche wieder in England. Die haben ja übrigens für alles Schilder, ne? Also ich habe Schilder gesehen, die dich vor den Kaninchenlöchern da reinzufallen warnen. Da musste ich echt...
Mitten in London?
Mitten in London. In so einem Park, wo ich dachte, okay, also ich weiß auch nicht. Aber das fand ich auch ein bisschen lustig. Also diese ganzen Achtsam-Schilder. Kann man aber auch einiges davon lernen, ne, von den Engländern. Mind the Gap. Und ich komme da stark von dieser Bielefelder Alltagssoziologie. Die besagt, dass das wahre Leben eben im Alltag stattfindet, ne? Dass alle Reproduktion, also alles, was wir im Großen in uns tragen, dass wir das reproduzieren immer im Kleinen, ne? Das ist von Montag bis Sonntag, ne? Dieses, wie wir halt leben, das ist auch entscheidend, wie wir leben und gleichzeitig passiert dort auch Transformation, also die Veränderung passiert wirklich in diesem Klein-Klein des Alltags. Also der Alltag ist für das Leben sehr viel, so sagt es eben die Bielefelder Alltagssoziologie, sehr viel entscheidender als die ganz großen Schlüsselerlebnisse. Wir haben ja manchmal so Bäm-Erlebnisse und die machen auch was mit unserem Leben, die geben im Leben so einen Drall oder eine andere Richtung, aber das wahre Leben oder eben die großen Veränderungen, die wir angehen können, die passieren eben in diesem täglichen Alltagsleben. So sagt es dieser Ansatz und die sagen gleichzeitig, es gibt eben diese Gaps, es gibt so Schwellen nennen die das, die in Ungleichgewicht eben auch zeigen oder eine Ungerechtigkeit, wenn du so willst. Sie sprechen sogar von Brüchen, also ein Bruch zwischen Arm und Reich, zwischen Mann und Frau, Bruch zwischen Erwachsenen und Kindern, den wir manchmal oder wahrscheinlich sogar häufig übersehen, ein Bruch zwischen Fremden und Menschen, die schon lange leben oder einheimisch sind, wenn man so will. Es gibt einen Riesenbruch zwischen gesunden und kranken Menschen, ne, den spürst du ja im Alltag. Ja. Ne? Das ist täglich, kann ich zum Bus gehen, kann ich überhaupt auf die Arbeit gehen oder kann ich es nicht? Und es führt zu so einer Ungerechtigkeit. Und diese Brüche zu benennen und die eben im Alltag entweder zu reproduzieren, das ist nun mal wie es ist, ne, dann spiele ich dieses Spiel halt weiter, oder eben in eine Veränderung reinzugehen, das kann der Alltag leisten, zu sagen, ich fange an, in meinem Alltag den Bruch zwischen zum Beispiel Mann und Frau, zwischen Arm und Reich anders zu gestalten, da in diesen Bruch reinzugehen. Das kann eben Alltag leisten. Das können auch große Schlüsselerlebnisse tun, ne? Wenn ich irgendwann mal check, was eigentlich passiert. Aber wirklich, die PS werden auf der Straße gemacht, ja. So ist es einfach kurz gesagt. Mhm. Und deshalb meint der Gap, das erinnert mich da sehr dran. Ne? Guck auf die Schwelle, guck auf den Bruch, schau, wo du rüber gucken musst.
Benennen.
Ja, ja, zu benennen.
Also
ja.
Ein ganz großer, ich glaube, bielefeldischer Bruch, eigentlich, da haben sie überhaupt mit Forschung begonnen, ist der Bruch zwischen Menschen, die mit Wollsocken schlafen und den anderen.
Ja, ich würde auch sagen, das ist wissenschaftlich nachgewiesen.
Ja, das muss man mal benennen.
Man muss es benennen, ja. Das sind die Menschen, die
in jedem Podcast, in jeder Folge müssen wir da einmal drüber sprechen.
Ja, ja. Die, und die, die ungerecht behandelt werden, sind immer die mit Wollsocken.
Immer die. Ich finde die anderen sind.
Auf denen wird immer so ein bisschen gedisst. So ein bisschen gedisst ja. Werden die.
Die haben es aber auch verdient,
ja,
finde ich.
Ja, so, wir müssen wir nachher nochmal drüber Manchmal sprechen.
Manchmal ist Ungerechtigkeit vielleicht auch verdient. Oder? Ja.
Also, I don't know.
Michi, Gerechtigkeit. Wenn wir mal eintauchen, was ist Gerechtigkeit? Was ist Ungerechtigkeit? Wo beginnt es, wo endet es?
Ja, ich würde mal sagen, Gerechtigkeit beginnt eben nicht bei uns und unseren Vorstellungen, was gerecht ist, sondern eigentlich bei Gott selber. Er ist gerecht, das ist sein Wesen und daraus fließt Gerechtigkeit in einem ganz umfassenden Sinn. Also wir haben ja über Shalom gesprochen jetzt in der letzten Folge und eben das ist ja auch dann viel mehr als nur Friede im Sinn von, es ist kein Krieg und kein Konflikt, sondern es geht in allen Bereichen gut. Also Paradies oder auch der zweite Himmel, das ist eigentlich dann wirklicher Shalom oder völlige Gerechtigkeit. Das entspricht dann eigentlich so, wie es Gott eigentlich gedacht hat und wie er ist. Und da merken wir natürlich, das ist ein Riesengap zu unserer Realität hier auf dieser Welt. Und da gibt es im Großen und in vielen ganz kleinen Dingen eine absolute Diskrepanz. Ja. Aber ich würde mal sagen, eben, es ist etwas, was Gott auf dem Herzen ist, was seinem Wesen entspricht und was uns aufgetragen ist zu leben. Ja.
Die Diskrepanz ist ja manchmal vielleicht schwierig zu messen, weil es gibt ja nicht diese Waage, wo man Gerechtigkeit drauflegt oder Ungerechtigkeit und dann sagt die Waage, es ist 15 ungerecht. Das würde ja manchmal helfen, weil ich habe immer Diskussionen, eben vier Kinder zu Hause und das waren immer Diskussionen, irgendwas ist immer gefühlt ungerecht. Ich muss ja, man verteilt M&Ms und dann alle kriegen 3 oder 4 oder 5 und sagen wir mal, die kriegen 5 und dann sagt die Größte, ja, aber wieso kriege ich nur 5, weil ich bin ja viel größer als die Kleine, ich habe ja einen größeren Magen, also ist ja ungerecht. Und die andere sagt, ja, aber wieso kriege ich alle Blauen, weil die Braunen sind ja die Guten, also und, also. Beginnt ja aber auch bei mir, dass ich ständig irgendwo mal das Gefühl habe, dass das tief in der menschlichen Seele drin, irgendwie habe ich immer das Gefühl, das ist jetzt irgendwie ein bisschen ungerecht. Da ist mir jetzt nicht Gerechtigkeit angetan worden. Also wie kann man dann messen, es gibt, weil es diesen Maßstab ja anscheinend nicht gibt, sondern es ist ein Gefühl, etwas ist ungerecht.
Ja, ist auch die Frage nach dem Maßstab, ne, finde ich. Also es wird ja in der Justiz, wird ja die griechische, römische Göttin wird ja immer mit diesen verbundenen Augen so dargestellt, ne, weil man sagt, ey, wir handeln oder wir richten gerecht ohne Ansehen der Person. Meint natürlich, ich gucke mir nicht an, kenne ich die Person, ist sie für mir vielleicht sympathisch. Es gibt ja eine Studie darüber, ne, dass schönere Menschen einfach ungleicher in der Justiz auch bestraft werden. Das ist, ich bin mit verbundenen Augen, ist das Recht dargestellt, also ohne Ansehen der Person, ist eigentlich auch schon ein biblischer Bezug. Ne? Wenn Petrus sagt, Mensch, ob ich jetzt Jude bin oder nicht, ob ich rein oder unrein esse, ne, da gilt ohne Ansehen der Person. Das ist ja ein ganz neues Paradigma, das kommt. Und ich finde das schon super attraktiv, ne? Zu sagen, ich richte gerecht und zwar ohne, dass ich weiß, wer da jetzt vielleicht vor mir sitzt, sondern ich gucke mir jetzt in der Justiz, ne, ich gucke mir an, was hat diejenige getan und was ist ein gerechtes Maß der Strafe ohne so weiter. Gleichzeitig stoße ich ja da auch an die Grenze, weil ich sage, natürlich will ich ein gerechtfertigtes Maß. Ne? Ein Jugendlicher muss anders bestraft werden als ein erwachsener Mensch. Ein Kind anders bestraft als ein Mensch. Dann gibt es strafmildernde Umstände. Ne? Das Handeln im Effekt, das Handeln im Notwehr. Es wäre schrecklich, wenn wir da, die Augen verschließen würden, dann wäre es auch nicht gerecht. Also die Frage ist, wie du sagst, ne? Was ist das Maß? Und es wäre so einfach, wenn wir so eine Art Messlatte oder eine Gerechtigkeitseinheit hätten, wo wir das nochmal anders darstellen können. Haben wir aber nicht. Ne? Man eiert da so rum, man hat auch ja auch manchmal so Ungerechtigkeitsgefühle. Ne? Da denkt man, oh, muss man nochmal auf die Waage stellen. Stimmt das jetzt oder stimmt das nicht? Aber hast ja auch, oder? Dass du so vom Gefühl, das ist jetzt aber ungerecht. Also kennt man ja sogar von sich. Und dann gehst 3 Schritte zurück, denkst ja, kann on. Also dramatisch ist es nicht und manchmal steigert man sich rein, manchmal ist es gerechtfertigt. Also das ist, ich finde das wirklich schwer zu definieren und auch schwer, dieses Maß zu finden für Gerechtigkeit.
Und ich finde schon ein sehr unbequemes Thema, aus ganz verschiedenen Gründen. Weil grundsätzlich eben vieles, was man eben das Gefühl hat, hat man verdient und ist gerecht, ist eben gar nicht gerecht. Also ich würde mal sagen, wahre Gerechtigkeit nach Gottes Empfinden beginnt damit, dass ich meine eigenen Maßstäbe aufgebe. Und man ist ja vielfach blind für Dinge. Also dass Sklaverei nicht gerecht ist, war ja lange nicht klar, auch den Christen nicht. Es ist eigentlich peinlich, aber es war einfach, das ist ja verdient. Und wenn du einen Job hast und andere keinen, denkst du, ja, die wollen einfach nicht arbeiten. Und man kann ja immer vieles eigentlich so begründen und findet es dann gerecht, dass es eben einen Unterschied gibt. Und da war Jesus natürlich radikal anders. Und da gab es eben dann nicht mehr Mann und Frau und Reich und Arm und Grieche und Jude und so. Der hat alles vereint. Und das ist so das Schöne eigentlich. Also ja, wenn man dann bereit ist, sich auf das einzulassen, dann gibt es schon ganz neue Realität auch. Aber so, ich würde mal sagen, die eigenen Vorstellungen von Gerechtigkeit, auch vielleicht, wo man selber ungerecht behandelt wird, aber auch von Selbstgerechtigkeit, da habe ich es verdient, weil ich ja besser bin und mehr mache und vorbildlicher lebe und so. Das muss man auch aufgeben und das finde ich schon sehr herausfordernd, sehr unbequem.
Könnte man sagen, dass Gottes Gerechtigkeit oder Gottes Gnade unsere Selbstgerechtigkeit torpediert?
Ja, absolut. Also ich denke mal, die Menschen, die am meisten Mühe hatten mit Jesus, waren ja so die Elite, die Pharisäer, die eigentlich so vorbildlich lebten, jeden Buchstaben des Gesetzes hielten, nichts falsch machten in ihren Augen. Und dann kommt einer und sagt, also wenn die Gerechtigkeit nicht besser ist als eure, dann seid ihr nirgends. Und ihr seid übrigens gar nicht gerecht, weil es gibt nur einen Weg, gerecht zu werden und so weiter. Das ist super herausfordernd. Und ich glaube, dass kann uns auch als Christen passieren, dass wir denken, wir sind eben besser als die anderen. Wir leben ja viel vorbildlich, wir sind treu. Und darum geht es uns auch besser. Aber das ist, das wird herausgefordert. Und dann ist es natürlich auch so, überall, wo man privilegiert ist, als Reicher zum Beispiel, fordert einem eigentlich Gerechtigkeit heraus, das zu teilen, anderen Anteil zu geben, nicht sagen, ich habe es ja verdient. Wir haben auch hart dafür gearbeitet. Meine Familie ist schon seit drei Generationen Unternehmer. Darum sind wir jetzt auch so reich und das ist unser Verdienst. Also ja, und so weiter. Das muss man loslassen. Also darf man loslassen und das finde ich schon sehr herausfordernd. Und wenn man Macht hat, eben diese Macht zu teilen mit denen, die keine Macht haben und so weiter, einfach alle Privilegien zu teilen, nicht sagen, ich habe es verdient. Und darum ist nicht mehr so die Frage, was habe ich verdient, das ist so menschlich, sondern was braucht der Nächste? Wie kann ich ihm helfen, wie kann ich ihm dienen? Das bringt dann Gerechtigkeit, weil es auch Ausgleich bringt. Und da ist Jesus natürlich ein super Vorbild.
Und Gerechtigkeit ist eben das, was wir fühlen. Das hat sich über die Jahre oder Jahrzehnte, Jahrhunderte auch immer wieder mal geändert, hast du auch gesagt, mit der Sklaverei. Plötzlich fühlt man, da ist was ungerecht. Das ist vielleicht Gottes Geist drin, der das mal dann irgendwann aufdeckt, im besten Falle. Und das finde ich etwas Wichtiges. Die Weltgeschichte hat uns gezeigt, dass von Sokrates über Platon, Epikur, Cicero, Thomas von Aquin, alle haben schon mal versucht, Gerechtigkeit zu definieren. Und du hast dieses Nichtwissen, Nichtsehen als ein mögliches Prinzip genannt. Da gibt es den John Rawls, der hat 1971 ein Gedankenexperiment gemacht und hat den Schleier des Nichtwissens genannt. Hat gesagt, wenn man nicht weiß, wem etwas dann zugutekommt, kann man überhaupt gerecht verteilen. Also wenn ich zum Beispiel 100 Franken habe und die auf verschiedene Tellerchen lege und dann kann dann irgendjemand kriegt die, das wird nur gerecht, wenn ich nicht weiß, wer die dann kriegt. Hat ein bisschen was zu tun mit dieser Art, zum Beispiel bei uns zu Hause, wenn man Kuchen schneidet und dann wird gestritten, wer das größte Stück kriegt. Und dann muss man es ja so machen, dass wenn es zwei sind, die eine darf schneiden, die eine Tochter, und die andere darf dann auswählen. Und das ist so das Maximum an Gerechtigkeit, das wir dann hinkriegen, dass es wirklich dann irgendwie so ist. Ist ja dann aber vielleicht nicht gerecht, weil eben die eine sagt, ja, aber ich habe ja viel mehr Hunger und ich habe schon länger nicht mehr gegessen. Also es ist ungerecht, dass die Stücke gleich groß sind. Also da gibt es verschiedene Sachen. Ist jetzt Leistung bewerten gerecht, weil dann jeder das kriegt für das, was er leistet, aber nicht alle können gleich viel leisten. Ist es so, dass am Ende alle gleich viel haben müssen, wäre das ein Gerechtigkeitssystem? Oder ist es so, dass alle einfach gleich viel kriegen? Ist es ein Bedarfsprinzip? Also es gibt ganz viele Prinzipien, wo der Mensch immer wieder versucht, Gerechtigkeit zu erzeugen. Mhm. Aber eben zuerst muss man mal ja herausfinden, was um Himmels Willen ist überhaupt ungerecht. Und dafür braucht es ein Hinschauen. Da höre ich dich immer wieder, hey, wir müssen unbedingt diese Gaps, diese Brüche, wir müssen da hinschauen.
Wir müssen hinschauen, ja. Und ich glaube auch eben unsere Paradigmen, unsere Mess- oder Maßeinheiten für Gerechtigkeiten passen ja auch interessanterweise gar nicht zu diesem biblischen Bild, ne? Weil Jesus ist ja ganz eindeutig parteiisch. Mhm. Also wir machen den Podcast ja zum Thema Himmel auf Erden, Reich Gottes, und er sagt, selig sind die Armen, denn ihnen gehört das Reich Gottes. Da wird er parteiisch. Er sagt, die Gerechtigkeit lebt auf, also die Gerechtigkeit muss immer Partei ergreifen für die Armen. Und er benennt das auch nicht nur so ein bisschen moralisch gedacht, auch die Armen, die vielleicht jetzt gerade mal ein bisschen schlechter weggekommen sind. Er spricht ja damit dieses unglaubliche Ungleichgewicht an, das in der Zeit, in der er gelebt hat, ja geherrscht hat. Ne, in dem damaligen Palästina, ne, das ja so auch fast schon spöttisch genannt wurde. Ne, die Römer, die ja eine Doppelbesteuerung hatten in diesem Land, plus dann kamen nochmal die Frommen, die gesagt haben, wir brauchen auch noch eine Tempelsteuer obendrauf. Das heißt, es hat eine totale Verelendung in diesem Land gegeben, unter diesen Menschen eine bittere, bittere Armut. Und Jesus kommt rein und er nimmt Partei für die Armen und sagt, das ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Er legt den Finger in die Wunde, in den Seligpreisungen, in den Antithesen und immer wieder, ne, dieses krasse Partei ergreifen. Gleichzeitig geht er, finde ich, sehr, sehr gerecht mit seiner Zeit um. Ne? Er lädt immer an einen Tisch. Er lädt Pharisäer ein, er lädt die sogenannten Sünder ein, er lädt auch da, ne, nicht zu sagen, die Reichen sind doof oder die Besserwisser sind doof, sie sind auch eingeladen. Mhm. Also das finde ich mal ganz anderen Maßstab. Und es ist, wenn wir schon über Reich Gottes sprechen, wir können gar nicht anders, als über Gerechtigkeit zu sprechen. Ne? Wir reden über 3000 Stellen, wo über Gerechtigkeit in der Bibel gesprochen wird, und wir verkürzen so sehr in unserer kirchlichen Landschaft. Ne? Wir sprechen über Schuld und Vergebung, aber da komme ich wieder auf unsere erste Episode zurück, ne? Auf die Wurst. Es geht am Ende um die Wurst. Obwohl, so sehr. es geht um die Wurst. Wir haben dieses Mittelstück. Lass nicht nur über Anfang und Ende sprechen, nicht nur über Schuld und Vergebung, so wichtig sie sind. Das sind die Elemente, ja. Und es geht eben auch um die Mitte. Und da ist Gerechtigkeit. Und ich meine jetzt auch nicht nur geistig gesehen, dass wir irgendwann gerecht gesprochen werden, die Gnade regiert. Nee, ich meine wirklich auch soziale Gerechtigkeit, diese Brüche zu gehen und zu handeln, was zu tun, das ist ein Riesenunterschied. Und an unseren Kirchen und an unseren Gemeinden, ja, wir könnten Orte sein, wo diese Gerechtigkeit ganz, ganz sichtbar wird. Und
Kirche muss das widerspiegeln, und sonst, glaube ich, sind wir eben nicht glaubwürdig.
Mhm. Ja.
Mich hat es immer wieder erstaunt, dass ich uns Christen zuhöre und ich sagen höre, Gerechtigkeit, damit haben wir nichts am Hut. Also wir sind die sind für Seelenheil zuständig, für Vergebung der moralischen Schuld und dieses. Das ist ja auch ein Bestandteil des Evangeliums, aber eben Gerechtigkeit zutiefst auch. Und da habe ich euch einen Gegenstand mitgebracht, und das ist eine
Büroklammer.
Tada! Der hilfreichste, nützlichste Gegenstand der Welt. Immer wenn man was zurücksetzen muss. Es gibt ja ganz viele Geräte, die haben irgend so ein kleines Loch, und dann muss man da reindrücken, und alles wird auf diesen Nullzustand, diesen Ursprungszustand zurückgesetzt. Und das ist für mich zutiefst ein Sinnbild für Gerechtigkeit, weil Jesus ja bei seiner, ich sage immer, bei seiner Einstiegspredigt in der Synagoge von Nazareth, hat er in Lukas 4 hat er gepredigt über Jesaja 61. Mhm. Und das ist eben dann nicht über Schuld und Vergebung, sondern da hat er zutiefst über Gerechtigkeit gepredigt. Er hat gesagt, ich bin gekommen, das Jubeljahr auszurufen. Mhm. Jubeljahr, das 50. Jahr nach 7x7 Jahren. Und das 50. Jahr ist das Büroklammernjahr. Da wird zurückgesetzt. Da wird demjenigen, der Land verloren hat, Land wieder zurückgegeben, damit er wieder neu starten kann. Der Schulden hat, dem werden die Schulden lassen. Der in der Sklaverei war, der wird aus der Sklaverei befreit. Und das ist hochgradig nur ein Gerechtigkeitsthema. Und ich freue mich so daran, eben, dass das ist mein Jesus. Mein Jesus ist gekommen, um Gerechtigkeit in diese Welt hineinzutragen, um büroklammermäßig zu resetten. Und ich glaube wirklich, das ist eine Botschaft an uns. Also wenn wir als Kirche nicht eben für Friede und Gerechtigkeit sind, dann sind wir als Kirche nicht.
Ja. Mhm. Ja, zu 100%. Und damit ist es eben nicht getan, Gerechtigkeit nur theologisch oder geistlich abzuarbeiten, mhm. sondern es geht um diese soziale Gerechtigkeit. Mhm. Ich liebe das Zitat, das habe ich euch heute auch mitgebracht, von dem französischen Bischof Gaillot, der sagt, wer in Gott eintaucht, taucht neben den Armen wieder auf.
Oh, das ist schön.
Ja, oder? Ich, ja, das geht mir so, so ans Herz. Und ich habe, also diese Parteiergreifung ist ein Gerechtigkeitsbild von Jesus. So versteht er Gerechtigkeit. Mhm. Ne? Ich bin gekommen, das Gnadenjahr. Ich liebe diesen Ausdruck, das Gnadenjahr. Ne? Ja. Das ist, hey, da ist mehr Gnade, da ist mehr Zugewandtheit, da ist mehr Parteiergreifung für Benachteiligte. Wer in Gott eintaucht, taucht neben den Armen wieder auf. Wir können nicht bei der Mystik und bei irgendwelchen frommen Übungen stehen bleiben, sondern wir müssen wieder auftauchen in der Welt und sehr konkret an der Seite von jemandem. Mhm. Und ich glaube, deshalb ist dieser Gerechtigkeitsbegriff so diffus, ne? Weil wir es nicht nach menschlichen Maßstäben richten können. Ne? Mhm. Das ist irgendwie ein ganz eigener Begriff, ein ganz eigenes Zugehen von Jesus auf Benachteiligte und Unterdrückte.
Und das ist ja ganz praktisch, oder? Heißt das? Wie geht das?
Also, ich glaube ja zutiefst, also ich bin ganz bei dir, ne? Wenn wir sagen, unsere Kirchen, unsere Gemeinden müssten so viel gerechter, also die müssen eigentlich gerechte Orte werden. Jetzt sind wir weit davon, wir leben eben nun mal noch nicht Himmel, wir leben immer noch auf Erde, aber gleichzeitig könnten wir denn einen Vorgeschmack davon geben, was Himmel und wie Himmel auf Erde aussieht, indem unsere Gemeinden so gestaltet sind, dass mehr Gerechtigkeit herrscht. Und ich glaube, da fangen ganz, ganz simple und ganz handfeste Dinge an, dass Frauen und Männer miteinander leiten, dass Redeanteile von Männern und Frauen gleichermaßen verteilt sind, weil es nun mal schöpfungsgemäß ist und damit dem Reich Gottes entspricht und wir damit absolut in der Linie von Jesus sind, der Männer und Frauen gleichermaßen anspricht, ne? der Frauen anders behandelt, als sie gesellschaftlich behandelt werden. Und was wäre denn, wenn in unseren Gemeinden diese kleinste Zelle, Mann, Frau, wenn die schon eine gerechtere Welt spiegeln würde? Ich glaube, es hätte unglaublich Anziehungskraft. Mhm. Ne, wir sprechen über, ich weiß ja, wie das hier in der Schweiz ist, aber wir sprechen über Quoten in der Politik, Frauenquoten in der Politik. Ja, was wäre, wenn man sagen könnte, so wie es in den Kirchen ist, so wollen wir es hier auch haben. Mhm. Aber hey, wir sind keine, also wisst ihr, zumindest erlebe ich es nicht, dass wir da vorbildlich handeln. Oder der Gap zwischen Kindern und Erwachsenen. Mhm. Ich leide daran, ich ahne, dass Gott mitleidet. Ne, wenn er ein Kind in die Mitte stellt und sagt, da ist das Reich Gottes und wir nehmen unsere Kinder während den Gottesdiensten und stecken sie in irgendwelche Bastelstationen, statt sie in die Gottesdienste zu integrieren. Mhm. Warum haben wir keine Kinder, die mit auf Bühnen sind, die auch ihren Teil der Gotteserkenntnis auch beilegen dürfen? Warum hören wir da nicht besser zu? Warum versuchen wir nicht Gottesdienste, das ist eine unserer Kernanliegen bei Kirche Kunterbund, dass Kinder und Erwachsene gemeinsam christlichen Glauben entdecken und auch ihre Teile dazu beitragen können. Ich glaube, dass da auch eine Form von Gerechtigkeit herrschen kann. Und das ist so fast schon die kleinste Zelle. Und ich habe so Lust, das als Vorgeschmack für Gerechtigkeit auf der Erde zu haben. Und ich habe so einen Leitspruch im Leben, ich lebe in Verbundenheit und Weite. Also zum einen, ich lebe in meiner Hood, in meinem Umfeld. Und ich glaube, da kann ich einiges zum Thema Gerechtigkeit beisteuern und gleichzeitig in dieser Weite. Ja, auch ich möchte meinen Teil für diese globale Gerechtigkeit beisteuern. Ne? Natürlich ist es ein Anliegen, bestimmte soziale Projekte zu unterstützen. Ne? Vielleicht ein Patenkind in einem Land zu unterstützen, weil es keine Schulbildung, um ihm eine Schulbildung zu ermöglichen und so weiter. Also ja, im Kleinen Gerechtigkeit zu üben und gleichzeitig ja, auch im Großen, das ist nun mal auch mein Job. Ja. Und das nicht aus dem Blick zu verlieren, Partei zu ergreifen, ohne nur in so ein blödes Almosen geben, so ein bisschen Schwamm drüber, ich gebe einen Teil von mir ab. Nee, es kostet mich immer auch was, diese Gerechtigkeit zu leben.
Ja, und das finde ich ganz wichtig eben, ist ja eigentlich im Mensch. Also zum einen haben wir ein Gerechtigkeitsempfinden und zum anderen auch so das Gefühl, wir müssen auch schon ein bisschen teilen. Und dann kommt eben das Almosengeben her. Und das ist ja eigentlich eher eine Beruhigung des Gewissens als etwas anderes. Und ich glaube, wenn wir Gerechtigkeit oder den Armen helfen, in dieser Weise verstehen und praktizieren, dann gehen wir völlig am Ziel von Jesus vorbei. Jesus hat eigentlich eine Welt, also in ja, im Sinn und gebracht, bei der alles Kopf steht und eben andere Formen von Gerechtigkeit sind und von einem Miteinander. Und er hat das ganz radikal vorgelebt. Und ich glaube, das beginnt mit einem, ja, mit einem Umdenken innerlich, dass ich nicht mehr sage, ich schaue einfach, dass ich genug habe, sondern ich schaue, was der andere braucht. Und darum ist so nicht die Frage, was habe ich verdient, was steht mir zu, sondern was braucht mein Nächster. Und das ist so auf einer tieferen Ebene eine ganz wichtige Grundlage, um überhaupt dann in dieser veränderten Realität miteinander unterwegs zu sein. Und ich denke, das ist so unser Ziel, nicht so almosenmäßig im Überfluss ein bisschen abgeben, ein bisschen sozial sein und alle ein bisschen nett anlächeln, sondern ja, wesensmäßig wirklich jesusmäßig unterwegs zu sein.
Ja.
Genau, und das ist so die neue Gerechtigkeit. Und die stellt vieles auf den Kopf. Also ja, weil Menschen nicht mehr so handeln, wie sie eigentlich handeln würden, von sich aus. Ja. Und das ist so eben ein schönes Ideal, ein wahnsinnig erstrebenswerter Zustand und auf der anderen Seite eine ja, sehr umkämpft, sehr schwierig ja, und natürlich auch immer wieder frustrierend und herausfordernd, weil es sich nicht so einfach ja, realisieren lässt. Darüber habe ich auch schon bei Frieden gesprochen und so weiter. Und ich glaube, das ist einfach, diese Spannung müssen wir aushalten, dass wir es nicht schaffen und trotzdem ja, mit allem dranbleiben müssen und nicht aufgeben.
Hinschauen reicht eben manchmal nicht.
Nee.
Also das ist halt ein, wir müssen hinschauen.
Ja.
Und ich merke aber, ich verkörpere ja als Person schon Ungerechtigkeit. Ich bin Schweizer, ich bin männlich, ich bin weiß, Theologe, ich bin privilegiert in allen Bereichen des Lebens und manchmal reicht es nicht hinzuschauen, weil durch meine Brille sehe ich es gar nicht. Und deshalb brauche ich ja euch, ich brauche andere, die mir sagen, Bobby, liebevoll an der Hand nehmen, nicht einfach nur ich bash dich, weil du so doof bist und es nicht siehst, sondern ich habe in meinem Leben immer wieder Menschen gebraucht, die mich an der Hand genommen haben und gesagt, komm, schau da mal hin, gehen wir da mal rein. Thema, wir haben erst neu bei uns, bei Campus das Thema Human Trafficking, wo eine junge Frau kommt und sagt, komm, wir müssen da hinschauen und dann geht ja die Augen auf über diese Ungerechtigkeit. Oder Frauen, die mich an der Hand genommen haben, gesagt, komm, schau mal in die Ungerechtigkeit, wie Frauen Männer da sind. Und das hatte ich am Anfang oft nicht gesehen. Dann haben wir begonnen mit Raise Your Voice, haben Frauen geschult, auf Bühnen zu stehen und dann haben wir ihre Geschichten gehört, jedes Jahr 40, 50 Geschichten von Frauen und das ist beschämend, wo ich denke, wow, das sind wir Männer, die diese Systeme bedienen, befeuern, weitertragen. Das sind wir als Kirche, die das noch theologisch oft untermauern. Mir hat das geholfen, an der Hand genommen zu werden und dann eben auch dann ganz praktisch kleine Dinge zu tun. Wenn ich jetzt eingeladen werde für Events, wo ich sehe, das sind nur Männer im Panel, dann sage ich ab, weil ich sage, da kann ich nicht mittun. Ich kann nicht mehr, weil ich die Ungerechtigkeit sehe. Wenn ich auf Fotos bin, nur mit Männern, dann will ich die gar nicht posten, weil ich denke, ja, ich mag die Männer, ja, sind coole Jungs, aber da fehlt was. Und ich glaube, da eben mit zum Beispiel jetzt in diesem Thema als Ally die Stimme zu erheben, ich glaube, es ist wichtig, dass wir eben nicht nur hinschauen, sondern eben auch immer wieder an der Hand genommen werden, zuhören und sagen, okay, da muss was ungerecht sein, wenn so viele Stimmen schreien und dann irgendwo auch zu sagen, was ist ganz praktisch jetzt im Kleinen, in meinem Alltag, mein Schritt, den ich machen kann.
Und nette Missverständnis aufzusitzen, deshalb gefällt mir das, was du sagst, Michi, ne? Mit dem Almosen geben. Ich gebe ein bisschen was von meiner Macht ab, sondern hey, das koste ich richtig viel. Ja. Also die Rassismusforscherin Tupoka spricht ja von dem Auszug aus dem Happy Land, ne? Die Seiten zu wechseln und das koste ich was. Es wird dich Opfer kosten, ne? Zu sagen, hey, bei dem einen oder anderen Panel werde ich nicht dabei sein. Es kostet mich, weiß ich nicht, was dich das dann kostet, aber ja, Aufmerksamkeit oder wie auch immer, vielleicht bei manchen Dingen nicht dabei zu sein. Es kostet mich was, das Mikro frei zu machen. Natürlich ist es nicht einfach nur damit getan, das zu benennen und das anzuschauen und sich dann womöglich noch von den Benachteiligten selbst darauf aufmerksam machen zu lassen, sondern die Seiten zu wechseln und sage, ich erhebe meine Stimme für Benachteiligung. Ich erhebe meine Stimme für die Menschen, die diese Benachteiligung erleben. Und das kostet mich nun mal was. Ich ziehe aus meinem Happy Land aus, da wo es so schön ist, da wo es gemütlich ist. Ich wechsle die Seiten und das ist richtig kraftaufwendig. Und ich glaube jetzt auch nicht, ne, das ist mehr als nur so ein bisschen, ich werfe dir ein paar Brotkrumen hin. Ja? Das ist, geht so viel tiefer, den Weg zu gehen und diesen Weg des Gerechten, wie es mal in den Psalmen heißt, ne, das ist ja eigentlich der Weg der Gerechtigkeit. Es ist ein Weg und der kostet dich was, der ist mühsam, der ist kleinteilig, der ist wieder zwischendurch auf die Schnauze fallen. Ne? Ja. Siehe unsere Männer-Frauen-Themen und so weiter. Und nochmal neu zu sagen, ja, ich gehe trotzdem diesen Weg. Das finde ich ganz, ganz spannend. Ich hab auch nochmal einen Gegenstand mitgebracht. Weil ich
Gummiband.
Ein Gummiband. Yes, so habe ich aus der Küche mitgebracht. Weil das schon so manchmal ist, also wenn ich mir manchmal so die Ungerechtigkeit anschaue, ne, aber auch manchmal, ich glaube, so, da fällt ja auch das Thema zum Beispiel Klimaschutz mit rein, kann es schon auch passieren, dass sich so ein Gefühl entwickelt von, da kann man ja eh nichts tun, ne? so eine Art, was schon Pessimismus. Oder manchmal erlebe ich schon auch fast schon einen blinden Optimismus, ne? Dass ich sage, oh, da muss man doch jetzt und dann fange ich an von jetzt auf gleich nur noch dieses und jenes. Ne? zwischen diesem, ja, da kann man eh nichts tun, Gott wird es am Ende richten, wir werden es im Himmel dann haben, naja, muss ich mich halt hingeben, naja, jetzt lebe ich halt im globalen Norden, naja, jetzt bin ich halt in Deutschland groß geworden, ist halt so, naja, und diesem, ey, ich muss jetzt hier irgendwie alles verkaufen und mit unter einem Dollar pro Tag auskommen, ne? Wie es ein Großteil der Menschheit tun muss, muss ja irgendwie, das ist ja eine Spannung. Und jetzt nicht zu sagen, ich löse die Spannung in die eine oder ich löse die Spannung in die andere Richtung, sondern ich lebe in dieser Spannung und bin damit auch in so eine Kreativität gestellt. Wie lebe ich denn jetzt als reiche, privilegierte Deutsche, die genügend zum Leben hat? Und wie begegne ich Armut? Wie begegne ich sozialer Ungerechtigkeit? Ohne in dieses, ja, am Ende wird es Gott richten oder ich muss jetzt hier so. Ja, das finde ich ganz spannend. Und deshalb dieses Gummiband zu sagen, ich habe Lust, mich in diesen Riss zu stellen, in aller Fragwürdigkeit, in aller Spannung. Aber ich habe die Hoffnung und mein Gebet ist, dass diese Spannung mich auch in ein Tun bringt, das Sinn macht und in eine Kreativität bringt. Deshalb ein Gummiband, das ich heute mitgebracht habe.
Super.
Du hast auch was mitgebracht.
Ich habe auch was mitgebracht, genau. für mich ist so eben, ich finde das Gummiband ein gutes Bild, weil eben die Spannung kommt ja daher, dass man merkt, also wir haben eine Situation, wie sie ist, aber auch eine, wie wir es gerne hätten oder wie es sein könnte. Und das hat Jesus ja auch vorgelebt. Und das gibt ja dann die Spannung. Also immer zwischen Ideal und Ist. Und wenn es keinen Gap mehr gibt, dann hast du ja keine Spannung im System. Aber diese Spannung auszuhalten, finde ich ja mega schwierig. Aber so, ich bin vom Typ her immer motiviert, nur schon einen Teil davon zu sehen, weil ich sehe, das ist ja schon viel besser, als was wir jetzt haben. Auch wenn wir das nicht 100% erreichen, für die Schweiz ist es ja eigentlich nur, wenn du das Ganze erreichst, ist es wirklich gut genug, oder? Aber ich finde nur schon, wenn wir 20% von dem erreichen, ist es 20% eine wahnsinnige Differenz. Und Jesus war natürlich noch krasser, hat das wirklich gelebt. Und ich finde so, an dieser Gemeinschaft, die um Jesus herum entstanden ist, die hat so etwas Wunderbares, weil da so vieles zusammengekommen ist, was vorher auseinander war. Und er hat Frauen behandelt, wie niemand sie behandelt hat. Die Kinder, die eigentlich am Rand waren und nichts zu melden hatten, gesagt, das ist eigentlich das Zentrum. Also werde wie sie, sonst habt ihr nicht verstanden, worum es im Reich Gottes geht. Und hat alles auf den Kopf gestellt. Eben die Armen sind eigentlich die, die man zu beneiden hat. Und also hat ja, genau. Und ich habe darum meinen Gegenstand mitgebracht, der so ein bisschen das sinnbildlich für mich
ist. Ein Schlüssel!
Ein Schlüssel, so einen alten Schlüssel. Weil ich finde, Jesus hat es eben wunderbar geschafft, so die Gegensätze wieder zusammenzubringen, das, was eben auseinander dividiert, eben diese ganzen Gaps zwischen arm und reich und gesund und nicht und Sklave und frei, das wurde eigentlich in einer neuen Weise eine neue Familie und hat ganz viele soziale Schichten und Barrieren durchbrochen. Und darum schließt Jesus ein und nicht aus. Und wir haben ja eigentlich die Tendenz, wir sind unter unseresgleichen und das ist angenehm. Und dann gibt es die anderen, die sind ein bisschen mühseliger. Und das dividiert sich ja immer mehr auseinander, auch mit den Social Medias. Du findest dann deine Mini-Bubble in der Bubble. Und das sind dann endlich die, die dir ganz angenehm sind. Und Reich Gottes funktioniert eigentlich so, dass man das Versöhnende sucht, das Gemeinsame, dass man die Gegensätze zusammenbringt und nicht einfach sagt, die sind nicht ganz so gut wie wir oder ganz blöd, sondern man kittet. Und darum eben alles, was trennt, aufschließen und nicht ausschließen. Ja.
Meine These bei Gerechtigkeit ist ja, dass er so umstritten, so umkämpft, dass alles, was selten ist auf Erde, so ein seltener Rohstoff ist umkämpft. Gold, selten. Deshalb so, Gerechtigkeit ist eben selten. Deshalb ist es so umkämpft. Und ich merke, ich bin eben auch einer, der fördert ja dieses seltene Dings, weil ich, wenn ich ganz tief auf meinen Herzenboden runterschaue, was ich ganz selten tue. Das ist ja verheerend, was man da findet. aber wenn ich das mal mache, dann finde ich eben raus, dass bei mir Gerechtigkeit als Schweizer wird, wir schreiben, das sage ich immer nicht mit E, sondern mit Ä. Ich will eigentlich eben ganz oft will ich Gerechtigkeit. Mhm. Ich will, dass Dinge gerecht werden. Ich finde Gnade so was Unerträgliches manchmal. Wirklich, wenn wir sagen, oh, Gnade ist das Ungerechteste auf der Welt, außer sie gilt mir und sie kommt mir zugute, aber sonst finde ich es ungerecht, weil die Jele hat es nicht verdient, dass man jetzt gnädig ist. Mir ja schon, da bin ich froh. Und ich merke, ich hätte manchmal lieber Rache. Und das finde ich so, eben wenn du über Gummibahn und Spannung redest und du über Jesus, dieser Jesus, diese Spannung, die ertrage ich fast nicht, dass der am Kreuz stirbt. Und eigentlich wünschte ich mir, dass er kommt und eben Dinge rächt und diese Römer wegmacht und endlich ist mal wieder Gerechtigkeit. Aber er macht eben Gerechtigkeit in Form von Gnade und gibt sich hin. Und er hat diesen Teufelskreis des Bösen durchbrochen am Kreuz, indem er eben nicht Böses mit Bösem vergeltet und nicht so tut, wie die anderen tun. Und das finde ich wirklich, ich finde Gerechtigkeit in seiner Form, finde ich ganz oft unerträglich, weil er mit Nicht-Rache kommt, mit Nicht-Zorn, mit Nicht-Vergeltung. Und das wirkt manchmal so schwach, aber ich glaube, es ist eben das Kraftvollste überhaupt. Und es lohnt sich, für Gerechtigkeit aufzustehen. Immanuel Kant hat mal diesen Satz gesagt, wenn die Gerechtigkeit untergeht, so hat es keinen Wert mehr, dass Menschen auf Erden leben. Der ist verheerend. Aber ich glaube,
keinen Wert mehr. Das ist ein harter Satz. Ja.
Christus verkörpert diese Gerechtigkeit. Er ist Gerechtigkeit. Auch im Sinn von nicht, er kommt nur um zu richten, sondern er kommt wieder um herzurichten. Dinge wieder herzurichten, wieder schön zu machen, wieder gut zu machen, wieder heil zu machen. Wie man den Tisch herrichtet, richtet er. Und das ist dann eben schon auch sehr hoffnungsvoll.
Absolut hoffnungsvoll, ja. Das ist nochmal ein ganz anderer Blick nochmal auch auf Gerechtigkeit, ne? Ohne dass wir es nur in die fromme Ecke geben, ne? dann wäre es mir zu wenig, ne? Wenn wir sagen, ja, es geht nur um die innere Gnade und die Gerechtigkeit, die dann damit halt Sündenvergebung. Na, das wird sehr, sehr konkret in der sozialen Gerechtigkeit, die er damit angeht. Aber ich mag das, ne? Weil das ist ja unsere Sehnsucht. Ein anderer wird es richten und der wird es dann rächen. Ja, er misst mit einem ganz anderen Maß. Genau, gerade die Gewaltlosigkeit, dieses Hingeben, diese Opferbereitschaft, diesen langen Weg, das ist der Weg des Gerechten. Das ist ein ganz anderes Paradigma, also dieser radikale Gegenentwurf. Ja.
Wir sprechen ja jetzt hier über Shalom und Gerechtigkeit, die zwei Zwillingsschwestern. Jetzt sind in einer Abschlussrunde hier zu dem Thema, wo wir dann die Klammer zumachen können, hoffentlich fürs erste Mal, aber Gerechtigkeit hoffentlich eben nicht aus den Augen verlieren und die Stimme erheben immer wieder. Aber was ganz praktisch, wo können jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wo können Sie, wo können wir kleine Schritte machen, so ganz praktisch. Wo seht ihr, wo kann ich ansetzen, damit diese Welt im Sinne von Himmel auf Erden gerechter wird?
Also ich bin da nochmal bei diesem Verbundenheit und Weite. Ne? Das eine ist, für Gerechtigkeit im kleinen Umfeld zu sorgen. Und das beginnt nun mal mit Sehen. Da wiederhole ich mich fast schon, ne? Dieses Mind the Gap. Das auch anzusprechen. Ich glaube, dass es für unsere Kirchen und Gemeinden gilt, Dinge, Ungerechtigkeiten anzusprechen. Ne? Wenn Männer und Frauen nicht auf Augenhöhe miteinander unterwegs sind, das anzusprechen. Ich glaube, das ist ein Riesenschritt und er braucht ganz viel Mut. Ich war vor kurzem in der Sitzung, wo jemand das laut angeprangert hat, gesagt, hey, da hatte jemand einen Kommentar gemacht, das ist ein rassistischer Kommentar, wir müssen das jetzt mal kurz ansprechen. Das. Ja. So, und diese Dinge zu benennen, das tut unglaublich weh, das stört wirklich, aber ich glaube, zwischendurch gilt es fast schon prophetisch zu sein und dieses Störelement zu sein. Das möchte ich tun, ich möchte im Kleinen, in meinem Umfeld, für Gerechtigkeit sorgen bei unseren vielen, vielen Kirche-Kunterbund-Initiativen. Ist uns ein Haupt- und Kernanliegen zu sagen, hey, wenn Kinder und Erwachsene miteinander glauben, entdecken. Das ist für mich auch eine Form von Gerechtigkeit. Das ist so das eine. Und dann die Weite auch zu sehen. Wir waren mit unseren Kindern letztes Jahr in Simbabwe und Sambia und unsere Kinder haben das sehr, sehr gespürt, ne? Diese Ungerechtigkeit, die es gibt. Und dann durchaus auch als Familie die Frage zu stellen, was können wir auch global tun, wirklich, um dieser Ungerechtigkeit zu begegnen? Könnte es zum Beispiel ein Patenkind sein, das wir in irgendeinem Teil der Welt unterstützen, finanziell unterstützen? Ich glaube, dass wir schon auch beauftragt sind, solche Dinge zu tun. Und ja, da können wir jetzt schon sagen, es ist ja nur ein bisschen Almosen geben, ja, aber es ist trotzdem ein kleiner Schritt hin in dieses Gewahrwerden, Obacht, sagen wir bei uns in Bayern, Obacht, aufmerksam werden für das, was da passiert und ein kleinen Schritt dahin zu tun, dass Gerechtigkeit herrschen darf. Also im Kleinen und im Großen und nicht das eine gegen das andere auszuspielen.
Ja, ich würde es wieder auf den Slogan zurückführen, Mind the Gap. Also ich finde, da beginnt es. Wenn man es sehen will, wenn man es erfahren will, dann beginnt es, dass man das mal bewusst wahrnimmt. Und das kann sein, dass man hinschaut, aber es kann auch sein, dass man einfach fragt und dann hinhört. Und dann wird einem vielleicht Dinge bewusst und dann kann man das dann prozessieren, entweder miteinander oder auch mit Gott. Im Vaterunser beten wir ja eben, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Und ich finde, da beginnt dann eigentlich die Veränderung im Gebet. Also nachdem ich dann Dinge wahrnehme oder weiß, dann bete ich ja darum, dass sein Wille konkret geschehen kann. Und das kann sein, dass ich um Liebe ringe für Leute, die ich nicht wahnsinnig toll finde. Oder dass ich versöhnend in Situationen hineinwirken will, wo ich selber das Problem bin oder andere und so weiter. Aber das ist eigentlich immer dann schon der zweite Schritt. Und der dritte ist dann Handeln. Also ich finde eben, das ist auch so eine Spannung, beten wir nur oder handeln wir nur. Aber wir sollten eben beides machen. Ja, und das Erste ist aber für mich eigentlich, was noch dem Gebet vorangeht, oder wenn wir das Gebet wirklich ernst nehmen, dass wir wirklich so die Augen offen halten, die Ohren offen halten und wahrnehmen wollen. Also ich glaube, da beginnt für mich eigentlich so die spannende Reise. Und ich bin sicher, man wird nicht arbeitslos, wenn man das macht. Also von daher, wenn Leute, ich habe keine Idee und bei mir wird es nichts, doch. Also ja. Ich finde, je näher man mit Menschen unterwegs ist, desto mehr wird einem offenbar, wo es eben nicht so ist, wie es sein sollte.
Und da brauchen wir dann eben einander. Genau. Eben was wahrnehmen wollen. Es gibt Dinge, die nehme ich wahr, zum Beispiel als Schweizer bei mir im Dorf, da laufen 7 Brunnen und da literweise, also wirklich literweise Trinkwasser fräsen wir da raus. Mhm. Einfach, weil es schön ist. Und dann haben wir jetzt ein Projekt in Tansania mit Gaden, wo wir Brunnen bohren für Menschen, die haben keinen Zugang zu Wasser. Die müssen immer die Frauen 8 Stunden laufen, in einem Dorf waren wir, die laufen 8 Stunden jeden Tag, um Wasser zu holen, nur um, und das ist nicht mal richtig sauber. Mhm. Dabei leben sie nur 120 oder 150 Meter weg vom Wasser. Wir haben die Möglichkeit, da Wasser zu bohren und das verändert ein ganzes Dorf, weil die können plötzlich Gemüse anpflanzen, die haben Zeit geschenkt, die können, eine Frau hat geweint, hat gesagt, ich kann mich endlich waschen, danke. Mhm. Das ist etwas, da können wir Dinge tun, aber eben nicht nur in der Welt, dass für die einen wieder, das ist weit weg, also in Afrika, aber da können wir Dinge tun, wir können die Welt wirklich verändern, gerechter machen, sondern eben auch in meinem Alltag, indem ich schaue, wo ist etwas ungerecht. Wenn eine alleinerziehende Person Kinder erziehen muss, da kommt eine Ungerechtigkeit ins System rein. Automatisch. Wo ist etwas ungerecht? Wo kann ich im Dorf, wo kann ich in der Stadt, wo kann ich in meiner Nachbarschaft eben hineinstehen? Da brauche ich euch, dass ihr mir spiegelt, weil ich eine andere Brille habe. Ich sehe vielleicht das Wasser und sehe das andere nicht und ihr sagt mir, hey, da ist was ungerecht. Und dann, wie ihr gesagt habt, mutig einen Schritt machen, damit die Welt gerechter wird, damit die Welt uns letztlich eben auch Gott glaubt. Weil Gott sagt in Psalm 11, der Herr ist gerecht, heißt es über Gott, der Herr ist gerecht und er liebt gerechtes Handeln. Ich glaube, das verkörpert zutiefst Gottes Wesen. Deshalb, wenn wir über Himmel auf Erden sprechen, müssen wir über Gerechtigkeit sprechen und eben nicht nur darüber sprechen, sondern auch Gerechtigkeit tun.
Genau, und zwar ganz praktisch, oder? Und vielleicht, wenn man keine Idee hat, was das beinhalten könnte, dann kann man Jesaja 58 lesen. Das finde ich eine extrem inspirierende, aber auch herausfordernde Stelle. Das ist ja das wahre Fasten, was Gott wirklich gefällt. Und da kommt eben, dass man denen, die kein Recht haben, Recht verschafft, denen, die keine Hunger haben, Essen gibt und so. Das sind ja alles ganz praktische Dinge, die finde ich fast ungeistlich eigentlich. Aber das ist eben genau, was Gerechtigkeit beinhaltet. Das sind eben nicht nur die geistlichen Dinge und darum wird man da sicher inspiriert, wenn man immer noch keine Idee hat, wo es beginnt.
Wunderbar, Ideen
Amen
haben
dazu.
Wir. Amen dazu. Ideen haben wir. Danke vielmals für diese Gerechtigkeitsreise zu diesem Thema. Ich freue mich auf die nächste Folge. Schön, habt ihr zu Hause mitgesehen oder mitgehört. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.